Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen an diesem Samstag zur Wochenendausgabe von Abgedreht oder zur Lola-Ausgabe, wenn man so will, denn die Filmpreise wurden natürlich verliehen gestern. Kinohilfe von einem YouTube-Star, Kino-Wiedereröffnungshoffnung der Kinobetreiber und natürlich, wie schon erwähnt, die Lolas in kinofreien Zeiten. Darum geht es heute in der Sendung. Die Lola, sie ging an Systemsprenger und nochmal und nochmal und nochmal. 8-mal insgesamt gab es den Deutschen Filmpreis für Nora Fingscheids Film in allen Hauptkategorien. Bester Film, Regie, bestes Drehbuch, Hauptdarstellerin Helena Zengel, Nebendarstellerin Gabriela Maria Schmeide, Hauptdarsteller Albrecht Schuch, der dann auch nochmal für seinen Part in Berlin Alexanderplatz ausgezeichnet wurde. Bojan Kobanis Film war der eigentliche große Favorit, 11-mal nominiert, und dass jetzt nur 4 Lolas in den Nebenkategorien herausgekommen sind, ist wahrscheinlich auch die Schuld des Virus. Denn seine ganze Magie, seine ganze Kraft konnte Berlin Alexanderplatz eben nur bei seiner Weltpremiere auf der Berlinale entfachen, aber eben nicht im Kino, denn der Kinostart musste abgesagt werden, genauso wie bei Christian Petzolds Undine, der ebenfalls nominiert war. Dass Systemsprenger so eindeutig der beste Film des Jahres jetzt ist, das ist letztlich aber auch nur Konsequenz. Seit der Berlinale im letzten Jahr gab es Erfolgsmeldung nach Erfolgsmeldung, Preis nach Preis, sogar die Oscar-Nominierung wäre fast drin gewesen. Es ist der Film des letzten Kinojahres und ein neues Kinojahr gibt es zumindest im Moment noch gar nicht. Auch das hat man bei der Preisverleihung gestern Abend gesehen. Silke Mehring über die Show.
Happy Birthday, liebe Lola, happy birthday to you.
Moderator Edin Hasanovic hat an diesem Abend einen Marathon vor sich. 2,5 Stunden lang ist er mehr oder weniger allein auf weiter Flur. Er bewegt sich in der minimalistischen Einrichtung einer großen TV-Studiohalle, nur umrahmt von 5 riesigen Leinwänden. Es gibt keine Bühne, kein Publikum, keine Band und keinen Applaus. Ab und an gesellt sich mal ein prominenter Laudator dazu. Auch Schauspieler Farih Yardim sucht den Weg zum Moderator.
Edin. Farih hier. Farih Yardim, man kennt mich so aus ganz vielen Sachen.
Ja, Farih, sag.
Hier ist komplett dunkel. Ich sehe überhaupt nicht, wo lang. Sag mal bitte einmal nur, wo lang.
Farih, was weiß ich, wo du bist? Einfach geradeaus.
Es ist Dunkelheit. Es gibt kein Geradeaus in der Dunkelheit.
Während Edin Hasanovic im Lichtkegel zwischen bunten Laserstrahlen herausleuchtet, werden Nominierte und Gewinner wie bei einer Videokonferenz im XXL-Format zugeschaltet. Mehr als 100 Live-Schalten kommen an diesem Abend zusammen. Per Internetschalte, so funktioniert Kultur in Corona-Zeiten. Zwischendurch werden die nominierten Filme eingespielt.
Hallo Sina! Warum antwortest du nicht, du Arschloch? Ihr könnt nicht mal!
Ich habe einen neuen Schulbegleiter in Aussicht. Das ist ein ausgebildeter Anti-Gewalt-Trainer. Der arbeitet sonst mit straffälligen Jugendlichen.
Ich hab die Verantwortung für dich! Du landest sonst in der Klapse, kapierst du das?
Zu hören da die Gewinner des Abends, Albrecht Schuch und Systemsprenger. Und natürlich nicht zu vergessen das Kino, denn nichts anderes war diese Show eine Feier des Kinos, ein Feiern der Filmschaffenden, auch wenn Feiern im Augenblick nicht wirklich möglich ist. Die Lola-Verleihung hat das Beste daraus gemacht, aus einer durchaus verzweifelt zu nennenden Lage. Und genau das versuchen im Moment auch die Kinobetreiber, aber sie fordern eben auch zu wissen, wie und wann es weitergeht. Über die Forderungen und Lösungsangebote aus der Kinobranche habe ich mit dem Geschäftsführer der York Kinos und dem Vorsitzenden des Verbands Deutscher Programmkinos AG Kino gesprochen, Christian Breuer.
Wir sind dabei, Hygienepläne zu erstellen. Wir schaffen Abstandsbegrenzungen in den Kinos. Wir haben sogar schon Gesichtsmasken bestellt, auch um unsere eigenen Mitarbeiter zu schützen.
Denkbar wäre ein Kinobetrieb unter strengen Auflagen durchaus. Doch wann es soweit sein könnte, das weiß im Moment niemand genau. Dabei sieht Christian Breuer die Kinos durchaus in der Lage, ihren Betrieb wieder aufnehmen zu lassen und trotzdem Social Distancing zu gewährleisten. Einlass mit Abstand, freie Plätze in den Sitzreihen, bargeldloses Zahlen und Hygienemaßnahmen.
Innerhalb der Kulturräume, wenn man vielleicht mal neben Museen und Galerien sieht, können wir Abstände einhalten. Es ist ein Ort, wir steuern auf die Sommerferien zu, in dem die Leute Abstand wahren, gerade Kinder auch Abstand wahren können. Ich glaube, es gibt wenig Freizeitangebote für Kinder, wo die dann 2 Stunden still und gebannt auf ihrem Platz sitzen. Bei uns stehen auch keine Leute auf der Bühne, sondern die Schauspieler haben sich schon vor längerer Zeit gesehen, geküsst. Das ist jetzt auch alles vorbei und kann man eigentlich sehr sicher darstellen.
Christian Breuers Forderung ist nicht, lasst uns sofort die Kinos wieder aufmachen, sondern dass es bald zumindest einen Zeitplan für die Wiedereröffnung geben sollte, damit die Kinos sich darauf vorbereiten können, die Filmstartmaschine einen Vorlauf und Werbung hat und nicht am Ende zahllose Häuser pleite gehen müssen. Kurzum, ein Plan muss her, bei allem Verständnis.
Man kann oder muss aber dann natürlich jetzt trotzdem in diese Phase übertreten, wo man sagt, wir machen uns für die verschiedenen Sektoren Gedanken. Und das müssen wir einfordern und glaube auch dürfen wir einfordern. Und an diesem Punkt braucht es jetzt eine gezielte Hinwindung.
Christian Breuer von den York-Kinos in Berlin und von der AG Kino. Geld für Kinos und nicht mal wenig kommt bald ausgerechnet von einem YouTube-Star, von Finn Kliman, der seine Doku 1000 Dinge eigentlich an diesem Wochenende für einen Tag in die Kinos hätte bringen wollen und sie jetzt als 24-Stunden-Event-Stream herausbringt. 25% der Einnahmen gehen dabei an beim Ticketkauf auswählbare Lieblingskinos. Und es wurden tatsächlich schon mehr als 80.000 Tickets verkauft. Ein gewaltiger Erfolg, auch für den extra für den Film gegründeten Not Sold Verleih von Henriette Ahrens und Ole Hellwig.
Also wir haben, glaube ich, schon ein bisschen damit gerechnet, dass das Ding durch die Decke gehen könnte, weil die Voranmeldungen bei unserem eigentlichen Plan, den Film ins Kino zu bringen, ja sehr, sehr gut waren und wir das so ein bisschen abschätzen konnten. Aber dass es jetzt so ist, wie es ist, ist schon wirklich überraschend und freudig zugleich.
Auch wenn 1000 Dinge von Finn Kliman jetzt für einen Tag online und nicht in echt im Kino zu sehen ist an diesem Wochenende, hat man sich entschlossen, die Kinos am Erfolg teilhaben zu lassen. Und so kommt tatsächlich einiges zusammen. Ole Hellwig.
Das ist inzwischen eine ganze Menge Geld, ja. Tatsächlich, ja, wir erwarten gerade, dass wir circa, es noch nicht, steht noch nicht ganz fest, weil wir das halt alles am Ende einmal vernünftig ausrechnen müssen, weil wir natürlich auch je nachdem, wie viele Leute zugucken, haben wir unterschiedliche Kosten auf der Serverseite, auf der Orga-Seite etc. Aber wir schätzen gerade, dass wir circa 200.000 Euro an deutsche Kinos spenden können, was extrem geil ist.
Genau das. Und es ist ein Beweis dafür, dass solche Ideen, solche Events eine echte Kraft entwickeln können, auch wenn der große Verleiher und die eher traditionelle Kinobranche diesem Projekt am Anfang ziemlich skeptisch gegenüberstanden. Henriette Ahrens.
Und das war natürlich für uns dann eine Genugtuung, dass es tatsächlich jetzt so ein großer Erfolg wird, beziehungsweise auch im Kino geworden wäre. Also wir haben innerhalb von 2 Wochen haben wir 150 Kinos an Bord, was natürlich total toll ist. Und was uns da auch wieder wahnsinnig geholfen hat, ist, selbst wenn die Kinos Finn nicht kannten, haben die Anfragen von ihren Usern bekommen, die haben da Briefe hingeschrieben, die haben Faxe dahin geschickt, dass die Kinos mal bitte diesen Film zeigen. Insofern war das irgendwie wahrscheinlich ein Paradebeispiel dafür, wie sozusagen das Zusammenspiel aus der Internetwelt und YouTube dann doch sozusagen offline und ganz analog im Kino stattfinden kann.
Henriette Ahrens, die gemeinsam mit Ole Hellwig den Film 1000 Dinge mit ihrem gemeinsam und neu gegründeten Not Sold Filmverleih ins Netz bringt. Tickets sind noch zu haben und jedes Ticket hilft auch den Kinos. Nicht vergessen, das wäre also schon mal Streaming-Tipp Nummer 1. Und die anderen, die folgen jetzt. Wenn Sie noch mal bestätigt wissen wollen, wie gut Isabelle Huppert wirklich ist, dann ist alles, was kommt in der ARD-Mediathek, der richtige Film. Sie ist das Herz, die Seele, der Star. Sie ist das Leben dieses leisen, charmanten, melancholischen Frauenporträts von Mia Hansen-Löwe, in dem en passant Großes über Intellekt, Gefühle und Krisen erzählt wird. Vom Stolpern und wieder aufstehen. Eigentlich hatte Huppert's Nathalie alles, was man braucht und alles erreicht. 2 große Kinder, eine Karriere als Lehrerin und Autorin, eine funktionierende Ehe seit über 20 Jahren. Doch dann, alles erzählt in der ersten halben Stunde des Films, bekommt ihr Leben ein paar ordentliche Schrammen. Da sagt ihr Verlag ihr, sie sei nicht mehr zeitgemäß, ihre Mutter muss ins Pflegeheim und ihr Mann verlässt sie für eine andere. Während sie sich mit all dem arrangiert, bringt zumindest ein junger, ehemaliger Student von ihr etwas frischen Wind in ihr Leben.
Fabien?
Grundstudium, Elite-Uni.
Das verdanke ich alles dir.
Sehr viel mehr geschieht nicht, aber dank Huppert ist das trotzdem unglaublich vielschichtig. Während das Drehbuch und die Regie von Mia Hansen-Löwe für ein intellektuelles Hintergrundrauschen sorgen und die Dialoge oft genug zu einem wundervoll unaufdringlichen Diskurs über die richtige Haltung in unserer Gesellschaft werden. Charmant, witzig und von feinster Einsicht. Alles, was kommt, in der ARD-Mediathek. Leichte Unterhaltung und amüsante Alberei ist die Willkommen bei den Stieß-Fortsetzung Die Stieß in Paris. Wieder von und mit Erfinder, Regisseur und Hauptdarsteller Danny Boone, der diesmal die nordfranzösischen Sprach- und Sittenexoten vom Land in die große Stadt verfrachtet. Keine echte Fortsetzung, sondern eher ein Ableger mit neuen Charakteren, angeführt von Boone als Großstadt-Star-Architekt, der sich vor Jahren schon von seinen Stiewurzeln verabschiedet hatte. Doch dann kommt seine Familie zu Besuch und ein Autounfall mit Amnesiefolgen katapultiert ihn zurück in sein jüngeres Stieh-Ich.
Der verhält sich wie ein 17-Jähriger.
Hä? Was ist das?
Ist ein Rommler.
Nein, falsch. Rommler.
Zwar führt der Film seine heimlichen Helden am Anfang ziemlich schamlos als unverbesserliche Landeier mit Sprach- und Benimmstörung vor, aber als putziger Klamauk und befreiender Slapstick macht das Ganze durchaus Spaß. Die Stieß in Paris in der ZDF-Mediathek. Eine bitterwitzige Realsatire findet sich auf Netflix mit I, Tonya, der Geschichte der als Eishexe verdammten Eiskunstläuferin Tonya Harding. Den Namen verdankt sie dem Eisenstange-gegen-Knie-Anschlag auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan Mitte der 90er Jahre, mit dem sie auf die eine oder andere Art etwas zu tun hatte. Der amerikanische Albtraum also, in dem die Außenseiterin nicht zur gefeierten Heldin wurde, sondern kurz vorm Ziel zur Aussätzigen. Wie es soweit kommen konnte, schwere Kindheit in einfachsten Verhältnissen, ein halbseidener Schläger als Mann und natürlich eine schlimme Mutter mit Ambitionen.
Du bist gelaufen wie eine unbeholfene Kampflespe, ich habe mich geschämt.
Dass hier die Geschichte einer nachgewiesenen Mittäterin erzählt wird und die Umstände gezeigt werden, die sie dazu machten, heißt nicht, dass I, Tonya ein Rehabilitationsversuch ist. Man bekommt ein anderes Verständnis, man bekommt eine andere Perspektive und, das ist noch viel wichtiger, man bekommt ein sensationelles Kinovergnügen, eine spektakuläre Margot Robbie in der Titelrolle als Harding und ein überaus originell erzähltes, höchst amüsantes Biopic, das sich zwar Mühe gibt, eine Art Wahrheit zu zeigen, aber keinen verbissenen Anspruch darauf erhebt. Eine herrliche Kür, I, Tonya auf Netflix. Es gibt nicht nur Filme für zu Hause, sondern natürlich auch massenhaft Serien im Angebot. Neu, ebenfalls auf Netflix, zum Beispiel ab diesem Wochenende, die zweite Staffel von Ricky Gervais' Afterlife.
Wir sind eine Plage. Die Menschen sind ekelhafte, narzisstische, egoistische Parasiten. Und die Welt wäre ein besserer Ort ohne uns.
Ricky Gervais ist ein liebenswerter und extrem erfolgreicher Zyniker. Sein Humor bissig, seine Scherze oft genug so treffend, dass sie wehtun, sein Lachen ansteckend. Eine einzigartige Kombination aus albernem Witz und klugem Hohn. Und das Beste, er lässt sich den Mund nicht verbieten. Nach The Office, Extras und Life is Too Short hat er sich mit Afterlife erneut ein Serienformat ausgedacht, das erstmal wie eine Schnapsidee klingt und trotzdem wunderbar funktioniert. Mit ihm, wie gewohnt, in der Hauptrolle, diesmal als lebensmüdem Witwer, der über den Tod seiner Frau nicht hinwegkommt, ein Kleinstadtjournalist, der seine traurige Verbitterung genussvoll und gerne auf Kosten anderer auslebt.
Was?
Pedo!
Ich bin kein Pedo. Und wenn doch, dann wäre dein kleiner Schwabbelarsch nicht in Gefahr.
Ein Herz, ein ziemlich großes sogar, hat er natürlich trotzdem. Und in der ersten Staffel wurde es Stück für Stück reanimiert. Ganz geheilt ist es natürlich auch in der zweiten Staffel, die jetzt auf Netflix startet, immer noch nicht. Gervais als Tony trauert weiter, kann sich nicht wirklich auf die Altenpflegerin einlassen, in die er sich verliebt hat. Ansonsten aber ist er deutlich sanfter geworden, deutlich weniger selbstmordgefährdet, aber leider auch deutlich weniger giftig.
Wieso stürzt du dich nicht in die Arbeit? Leute von der Presse machen sowas.
Wir bringen eine Gratis-Lokalzeitung raus, die keiner lesen will.
Das ist nicht wahr.
Die zweite Staffel von Afterlife ist definitiv immer noch ein großes Vergnügen. Aber wie so oft bei zwar erfolgreichen, aber eigentlich auserzählten Geschichten, wird auch hier der Seifenoper-Weg eingeschlagen. Nebencharaktere werden mit immer neuen Wendungen weitererzählt. Tonis obdachloser Briefträger, den er mit seiner prostituierten Freundin verkuppelt, Tonis unfähiger und ziemlich prolliger Psychiater, der jetzt seinen Schwager und Zeitungschef mit schlechten Tipps versorgt. Und dann muss auch noch die Zeitung selbst vor dem ausgerettet werden. Alles also ein bisschen sentimentaler und konventioneller, aber Ricky Gervais geht immer.
Es ist wie eine Superkraft.
Der schlimmste Superheld, von dem ich je gehört habe.
Afterlife, die zweite Staffel mit Ricky Gervais und von Ricky Gervais jetzt auf Netflix. Und das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.